Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Wir sprechen über die wichtigsten Nachrichten aus der Welt, der internationalen Handelsströme, auch der Volkswirtschaft, der Wirtschaftspolitik. Und lieber Leonhard, jetzt nicht mehr im Studio hier in Zollikon, sondern wieder fern entschwunden. Was bewegt, was sind die wichtigsten Wirtschaftsschlagzeilen dieser Woche?
Für mich drei. Erstens die Diskussion um die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank. Es ist so das Nummer eins Thema in der internationalen Presse, gerade der Wirtschaftspresse. Zweitens, ganz nah bei uns, um die Ecke, sowohl für Schweizer als auch Deutsche, Frankreichs potenzielle politische Implosion. Und drittens, ja, dann würde ich sogar sagen, die große Diskussion um die doch Indien aufgebürdeten Sonderzölle. Weil Indien eigentlich ein alter Handelspartner der Amerikaner ist und jetzt 50% Strafzoll bekommt. Gerüchte sagen, Modi wollte nicht mal mehr mit Trump telefonieren. Aber fangen wir mal, ich würde anfangen mit dem ersten Thema. Das ist ein, wie sagt man, unappetitliches Thema. Donald Trump befindet sich ja in einer Art Privatfehde mit der amerikanischen Zentralbank, der sogenannten Federal Reserve. Er hat versucht, den Präsidenten loszuwerden mit irgendwelchen Theorien über exorbitante Luxusumbauten der Hauptverwaltung der Bank. Da ist nicht so viel draus geworden am Ende. Jetzt ist es eine Gouverneurin, also ein Mitglied des Zentralbankrates, würden wir sagen, gerade erst bestellt, noch aus der Biden-Administration. Ihr wird vorgeworfen in allererster Linie, dass sie bei der Bewerbung oder beim Antrag über ein Hypothekendarlehen, sagen wir mal, die Informationen so dargestellt hat, dass sie besonders günstige Konditionen bekommt. Das Ganze ist unappetitlich, weil mich erinnert das an meine jungen Jahre im Geschäftsleben, wo der alte Spruch war, wenn man jemanden feuern will, dann muss man nur lange genug die Reisekostenabrechnung durchsuchen, da findet man dann schon irgendwo noch einen Grund. Und das riecht so ein bisschen nach so Reisekostenabrechnung. Und natürlich sollte eine Zentralbankgouverneurin sich nicht künstlich niedrige Zinsen erschleichen, selbst wenn, wie es heißt, fast alle das so tun. Aber sie ist jetzt ja Zentralbankgouverneurin. Das Ganze, was ich daran am traurigsten finde, ist, ich dachte, mit Trump endet die Cancel Culture von links und es macht keinen Sinn, durch eine Cancel Culture von rechts zu ersetzen. Die Diskussion in der Weltpresse geht aber um ein anderes Thema. Verliert die amerikanische Zentralbank ihre Unabhängigkeit? Ist das eine Bedrohung für das Geldsystem der Welt? Ist das eine Bedrohung für den Dollar? Die einheitliche Meinung, eine Katastrophe. Am tollsten wie immer die deutsche Presse. Sind meine Renten gefährdet? Bricht das Finanzsystem zusammen? Der böse Donald attackiert die Zentralbank. Und da mit einem Satz nur, wie auch immer man dazu stehen mag, ich kann es nicht beurteilen, ich kann auch nicht beurteilen, ob die Frau irgendwas gemacht hat oder nicht, steht mir auch nicht an. Aber eines kann ich feststellen, den Unkenrufen der Weltpresse zufolge ist der Dollar ein wenig gestiegen gegen den Euro. Die Aktienmärkte sind nicht gefallen und die Zinsen sind auch leicht gefallen. Also
Ich meine, die.
dieser Disconnect zwischen veröffentlichter Meinung und der Börsenentwicklung, der wird langsam für alle Beteiligten peinlich.
Also mit den Nationalbanken, da bist du der größere Experte als ich. Ich schaue das von außen an. Und klar, ich lese heute auch in der Financial Times einen Artikel von Janet Yellen, die sagt, das sei brandgefährlich, was Trump da macht. Da wird nämlich die Unabhängigkeit der Nationalbank, der Zentralbank werde da gefährdet. Ich habe mir dann einfach gedacht, ja gut, was macht eigentlich die europäische Politik, die europäische Zentralbank? Die machen ja indirekte Schuldenfinanzierung der Staaten. Das ist ja alles hochverpolitisiert. Ich meine, da kritisieren sozusagen, ja, die es eigentlich auch falsch machen, die kritisieren die Amerikaner. Also diese Unabhängigkeit der Zentralbanken, das wird jetzt quasi zum Fetisch erhoben. Ist das so schlimm, was Trump da macht? Siehst du das auch als Gefährlichkeit? Oder macht er im Grunde einfach das, was in der Europäischen Union, auch in der Schweiz, seit längerem läuft, dass eben die Zentralbanken natürlich auch irgendwo in der politischen Mainstream-Richtung unterwegs sind?
Naja, in der deutschen Verfassung steht, alle Macht geht vom Volke aus und wird repräsentiert durch die gewählten Abgeordneten. Insofern muss eine Zentralbank als staatliche Institution, kann ja nicht völlig unabhängig im luftleeren Raum jenseits jeder Form von demokratischer Kontrolle existieren. Natürlich ist da immer eine Ambivalenz drin. Und diese sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbanken ist ja eine Sache, die erst in den 80er Jahren überhaupt so en vogue gekommen ist. Trotzdem ich halte Donald Trumps Vorgehen für falsch. Und zwar unabhängig von der Frage, wie abhängig oder unabhängig die Zentralbank ist. Ich finde dieses offensive, ostentative, ja, Suchen nach den Fehlern in der in der Reisekostenabrechnung, um Leute, die dir nicht mehr, die nicht genehm sind, zu schaden und loszuwerden. Das ist ein Verlust für die Umgangsform in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Ich glaube auch, dass es der Zentralbank schadet, diese Dauerdiskussion, weil es einfach ihrem Ruf schadet. Weißt du, ob die politisch unabhängig ist, ist doch gar nicht die Frage. Entscheidend ist doch immer die Frage, ob die Leute glauben, dass sie halbwegs politisch unabhängig ist. Ich finde, er spielt ja schon mit dem Feuer. Aber die Theatralik der Medienberichterstattung, das ist das Ende des westlichen Wirtschaftssystems, so wie wir es kennen. Sorry, bis in die 80er Jahre gab es das gar nicht. Die englische Zentralbank war bis in die 90er weisungsgebunden. Also, das ist auch so ein bisschen dramatisiert. Und darum habe ich ja bewusst gesagt, an den Börsen ist der Dollar gegen den Euro fester gegangen, weil es nämlich ein viel größeres Problem gibt als Donald Trump rumgefummelt mit der amerikanischen Zentralbank. Das ist die Tatsache, dass in Frankreich die Regierung kurz vor der Implosion steht und das wichtigste, zweitwichtigste Wirtschaftsnation in Europa hat über 6% Staatsdefizit, 0,8% Wachstum, keinen Plan, wie sie rauskommen kann, eine dysfunktionale Regierung, aber sie hat einen Präsidenten, den die Medien lieben, also wird über das Thema weniger gesprochen. Und das ärgert mich inzwischen, dass du also wirklich ein echtes Problem, das da mitten in der Eurozone brodelt, von der man noch hoffen kann, dass es nicht hochgeht, das wird zur Seite geschoben und aus einem Nebenkriegsschauplatz, weil er von Donald Trump meiner Meinung nach fälschlicherweise initiiert wurde und auch nicht klugerweise, daraus wird sozusagen der Anfang vom Ende des westlichen Wirtschaftssystems konstruiert. Ich finde diese Art von, also eine deutsche Schlagzeile war, das hat mich dann total schockiert, ich las die nur im Internet, da stand, Trump greift Feds Unabhängigkeit an, Börsen brechen ein. Dann habe ich, das habe ich gar nicht mitgekriegt, gucke an, Börse ist 5 Punkte, also irgendwie 0,01% gefallen in Amerika. Ich finde diese Art der ideologischen Berichterstattung langsam langweilig.
Also ich meine, ich halte fest, wir sind hier ja nicht die Zentralbank Insider, aber für dich ist das die wichtigste Nachricht eigentlich in diesem Zusammenhang, dass, was man immer auch sagen mag jetzt von diesen Interventionen von Trumps, die sind in dem Sinne nicht stubenrein nach der reinen Lehre, aber die Art und Weise, wie das Ganze dann dargestellt wird, ist völlig jenseits in dem Sinn der Wirklichkeit. Muss uns das denn nicht besorgen, was jetzt da passiert, einerseits in den USA oder jetzt eben in Frankreich, wenn man versucht, das Ganze etwas in deren Ursachen, in der tieferen Wirklichkeit zu analysieren. Was ist denn eigentlich das Grundproblem, das wir da beobachten? Wo ist der Wurm drin sozusagen? Warum haben wir in Frankreich diese Probleme? Wieso sehen wir, dass in den Vereinigten Staaten ein Präsident, der macht das ja auch nicht aus heiterem Himmel heraus, sich dermaßen intensiv jetzt auch mit der Zentralbank auseinandersetzt? Gibt es da irgendein tieferes Problemmuster, das uns auffallen muss?
Ja, und dazu hat der Economist einen wunderschönen Artikel diese Woche geschrieben, dass die westliche Politik in einem Dilemma steckt zwischen der Notwendigkeit, die Staatshaushalte zu sanieren und dem politischen Preis, den das erfordern würde. Sie kam eigentlich zum Ergebnis, das zentrale politische Problem fast aller wichtigen westlichen Länder, im Falle Frankreichs viel größer noch, im Falle Deutschland, wir arbeiten daran, dahin zu kommen, wo Frankreich ist. Und im Falle Amerikas, die haben zwar Wirtschaftswachstum gutes, aber Donald Trumps Fiskalgebaren ist auch alles andere als, ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Du kannst eigentlich, wenn du die Schuldenniveaus erreicht hast, die inzwischen die großen Nationen erreicht haben, kannst du sie eigentlich nur noch auf drei Arten lösen. Durch höheres Wirtschaftswachstum als erwartet, sehr hohes. durch eine Inflation zur Entwertung deiner Schulden oder durch das, was man Financial Repression nennt. Das ist die Politik der letzten 10 Jahre. Die Zentralbanken sorgen dafür, dass die Zinsen künstlich niedrig sind und unter der Inflationsrate, die selber nicht zu hoch ist, aber die Zinsen liegen noch unter dieser Inflationsrate, sodass du sozusagen den langsamen Tod stirbst. Jedes Jahr verlierst du ein bisschen. Das war die Politik der letzten 10, 15 Jahre. Die möchte Donald Trump, glaube ich, dass die Zentralbank sie fortsetzt. Und ich glaube, darum geht der Konflikt, weil auf diese Weise kannst du das zentrale Problem, wie gehen wir mit unserem Haushalt um, aufschieben. Der einzige Politiker auf der Welt, der dieses Problem zurzeit angeht, allerdings aus der gröbsten Not, ist Milei in Argentinien, über den am liebsten gar keiner redet. Aber das ist der, der wirklich mit der Kettensäge an diese ausufernden Staatsausgaben geht. In Europa sind das die Sozialausgaben, komplett außer Kontrolle geraten. In Amerika ist das auch der Militärhaushalt und alles. Wir müssen uns im Westen die ehrliche Frage stellen. Wir lesen jeden Tag, Putin kann sich den Krieg nicht mehr leisten. Ja, kann er wahrscheinlich auch nicht. Aber wir können uns die Aufrüstung auch nicht leisten. Zumindest nicht, wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen.
Also für mich ist ja diese ganze Entwicklung ein Symptom für etwas, was wir hier auch schon besprochen haben, für die fundamentale Abgehobenheit letztlich der politischen Eliten in diesen Ländern. Ich meine, so eine Schuldenpolitik ist ja jenseits, jetzt kann man sagen, die Amerikaner, da machen auch die Privathaushalte mehr Schulden, die haben einen anderen Umgang mit mir, aber in der Europäischen Union zum Beispiel, in repräsentativen Demokratien, da sieht man einfach, dass die Politiker unkontrolliert von den Leuten das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen. In der Schweiz haben wir es auch, aber in der Schweiz können wir festhalten, dass zumindest dort, wo die direkte Demokratie am stärksten wirkt, auf Gemeindestufe, auf Kantonalstufe, dort sind die Finanzen besser im Griff. Aber je weiter man hochsteigt im Staat, desto debakulöser wird es auch bei uns. Also hinter dieser Schuldenproblematik steckt irgendwo auch die fundamentale Losgelöstheit, ja, eine politische Krise könnte man sagen, dass diese die repräsentativen Demokratien, das reicht offenbar nicht. Die Politiker müssen strenger kontrolliert werden.
Die Politiker müssen strenger kontrolliert werden, aber man muss auch selbstkritisch sagen, die Wurzel allen Übels liegt natürlich auch in dieser Finanzkrise 2008, 2009. Damit begann der Schuldenexzess eigentlich. Es hatte immer schon Staatsschuldenentwicklung gegeben, aber nach 2008 wurde es dann richtig sozusagen Vollgas gegeben. Da hat auch die Privatwirtschaft versagt. Ich bin bis heute der Auffassung, dass wir damals viel mehr Banken hätten pleite gehen lassen müssen, wobei wir die Einlagen ja durch den Staat hätten retten können, aber Manager und alle anderen verlieren ihr Geld. Nein, wir haben ein Anreizproblem. Wir glauben, wir leben in einer Marktwirtschaft, in einem freien Kapitalmarkt, aber in Wirklichkeit leben wir in einer hochgradig vom Staat manipulierten, durch die Zentralbanken übrigens manipulierten Finanzsystem und durch den Staat manipuliertes Fiskalsystem. Und das hat so eine Welt erzeugt, in der man den Profit privatisiert und das Risiko sozialisiert hat. Und das, Roger, setzt leider die moralische Berechtigung des Kapitalismus im Innersten außer Kraft. Denn diese Verbindung aus, du darfst reich werden, aber du musst, wenn du schief liegst, auch damit leben, dass du pleite gehst, die gilt eigentlich, sagen wir mal, für KMUs, aber nicht mehr für große Konzerne und große Banken. Und das ist keine gesunde und gute Entwicklung. Und dann sind die Ansprüche an den Staat viel zu hoch von uns allen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns eben seit der Finanzkrise beschäftigt, dass wir faktisch ja in einer Art sozialistischem System sind, wo aber Einzelne doch viel gewinnen können und verdienen können, aber sie haben keine Risiken mehr, also wie du das jetzt dargestellt hast. Was heißt das eigentlich jetzt für dich persönlich, weil du bewegst dich ja schon lange als Unternehmer, Anleger in dieser Welt. Was ziehst du für dich persönlich für eine Konsequenz aus dieser, wenn man so will, verrückten Wirklichkeit? Was heißt das für dich jetzt im Sinne des Überlebens, im Sinne des eben nicht davon beschädigt werdens?
Ich erinnere mich an einen wunderschönen Western mit John Wayne, irgendwann, glaube ich, aus den End-60er oder Anfang 70er, den ich als junger Mann gesehen habe. Da ist er ein alternder Cowboy aus dem echten alten Wilden Westen und reitet da mit dem jungen Mann. Und dann sagt der junge Mann irgendwann zu ihm: Weißt du was? Ich habe noch den großen Respekt vor dir, aber du verstehst die Moderne nicht mehr. Ich sage also ganz selbstkritisch, ich fühle mich ein bisschen wie John Wayne und hoffe, dass es genauso gut ausgeht für meine Kinder, wie es in Amerika im späten 19. Jahrhundert ausgegangen ist, dass zwar die alte Welt untergeht, aber die neue besser wird. Man merkt, dass wir in einer Übergangsphase sind. Wir haben über KI letzte Woche gesprochen. Es finden geradezu revolutionäre Prozesse sind in Gang gesetzt. Ihren Ausgang kann und wage ich nicht zu prognostizieren. Weshalb ich das offen zugebe, ich habe immer eigentlich starke Meinungen zum Markt gehabt, aber ich habe einen gewissen Grad der Verunsicherung erreicht, weil ich viele Dinge nicht mehr richtig verstehe. In meiner Welt ist diese Verschuldung ein Warnsignal, das auf eine unangenehme Konsequenz hinauslaufen muss. Aber das sage ich auch schon seit geraumer Zeit. Und von daher in aller Demut, Roger, ich werde nochmal über deine Frage nachdenken und in der zukünftigen Wochenenden versuchen, eine plausible Antwort zu geben. Aber im Moment ist meine Antwort, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Ja, also da ist jetzt interessant in diesem Zusammenhang, wir haben gerade in der heutigen Weltwoche ein Interview drin mit André Kistler, der ein sehr erfolgreicher Vermögensverwalter ist, der sich eigentlich ganz einfach da hochgearbeitet hat und jetzt ein Buch herausgegeben, das wir promoten. Ich kenne André Kistler auch schon lange, er hat wirklich einen Leistungsausweis und ich verfolge auch seinen Anlagen-Newsletter. Und es ist interessant, dass André Kistler ist ein Schweizer Anleger, er ist ein sehr stark auf die Schweiz ausgerichtet, auch für die soliden Unternehmen in unserem Land. Und er hat eigentlich immer die These vertreten, es kommt am Ende gut heraus. Die Informationstechnologie, die technologischen Fortschritte, die Vernetzung, die Verbreitung von Informationen, die führen dazu, dass vielleicht schneller manchmal Irrtümer sich fortpflanzen können, aber man durchschaut Irrtümer auch schneller und der Fortschritt, auch der Wertschöpfung letztlich, da kommt so ein wirkliches, ein Weltvertrauen zum Ausdruck, sei nicht von der Hand zu weisen. Und trotz all diesen Verirrungen und Verdunkelungen sei am Ende das solide und der sichere Wert, der setze sich immer durch, auch die vernünftige Leistung. Und so gesehen könnte man sagen, so optimistisch, wir befinden uns in einer Übergangszeit, in der eben das Faule, das Unvernünftige zusammenbricht. Man versucht es zum Teil noch aufrechtzuerhalten, aber eigentlich brechen wir doch zu einer, könnte man sagen, wieder eher John Wayne-Welt der bewährten, soliden Werte und weniger dieses postmoderne Flimmern. Das ist die optimistische Sicht eines André Kistler. Was sagst du dazu?
Grundsätzlich würde ich ihm völlig zustimmen. Ich neige auch zu der These, dass der technologische Fortschritt Produktivitätssteigerung früher oder später ermöglichen wird, die uns neue Formen des Wirtschaftens ermöglichen. Wir müssen allerdings auch, unsere Gesellschaft wird sich verändern, vieles wird sich dabei verändern. Mein Problem ist auch nicht, dass ich nicht glaube, dass er recht hat. Ich würde eher in seinem Optimistencamp stehen. Meine Meinung ist nur, es gab immer so diese Computerstrategiespiele und da konnte man dann irgendwann die Staatsform ändern, also von einer Struktur auf die andere umschalten. Aber dazwischen gab es immer eine Phase der Anarchie und des Chaos. Das war der Preis dafür, dass man von A nach B geht. B mag ein erstrebenswerter, verbesserter Zustand sein, aber auf dem Weg können auch am Auto ein paar Räder abfallen. Meine Meinung ist, dass ein paar Räder abfallen werden, dass es sicherlich Riesenperspektiven gibt. Aber dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Mal der Übergang von einem alten System in ein neues System so im Kuschelkurs stattfindet, das ist eigentlich in der Menschheitsgeschichte noch nie gewesen. Und darum habe ich diesen, sagen wir mal, vorsichtigen, leichten Grad der Verwirrung und der gewissen Vorsicht. Aber ich gehöre zu denen, die wirklich glauben, langfristig kreieren wir völlig neues Wachstums- und Produktivitätspotenzial mit Robotechnik und so weiter und so fort. Wir müssen nur sehen in Europa, dass wir da auch mitmachen und nicht hier so ein bisschen das Sozialstaatsmuseum zu Tode pflegen, während der Rest der Welt sich weiter bewegt. Aber langfristig bin ich durchaus optimistisch. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Menschheit dem Untergang entgegengeht, nur weil ich ein alter Mann bin und an meiner Vergangenheit ein bisschen hänge. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir auch, na ja, so ganz einfach geht das eine in das andere nicht über.
Ja, glaube ich auch nicht. Sind wir gespannt, was da auf uns noch zukommt. Letztendlich ist so meine Sicht, aber von auch ganz in dem Sinn mit großem Abstand von außen, sage ich immer, dass am Ende des Tages setzt sich das Vernünftige durch. Und das hat sich in der Geschichte immer gezeigt. Jetzt die Vernunft ist ja nicht absolut verstanden. Vernünftig heißt immer das, was funktioniert, was dienlich ist, was den Menschen dient, was ihnen etwas bringt, das setzt sich durch. Und alles Gesponnene, Abgehobene, Inflationierte, Aufgeblähte, das wird zerfallen. Die Blender können eine Zeit lang blenden, aber nicht ewig lang. Aber der Mensch lässt sich natürlich immer wieder blenden. Und im Moment kommen wir einfach aus einer Phase, du hast es gesagt, des fremdfinanzierten, surrealen, pseudosozialistischen Dekadenzwohlstands ohne Marktwirtschaft,
Naja.
ohne Krisen, ohne nichts. Man hat sich sozusagen den Free Lunch gewährt für 20 Jahre und jetzt wird sozusagen das Methadon-Programm abgesetzt. Jetzt sind alle auf Drogenentzug und die Schmerzen kommen und jetzt muss man plötzlich wieder 20 Kilo abnehmen und arbeiten. Das ist jetzt quasi etwas die weit entfernte Diagnose. Aber eben, man weiß nicht, es kann kurzfristig natürlich schon in Abgründe führen. Haben wir noch ein Thema
Ja,
vergessen diese Woche? Gibt es
nur
noch
zum
etwas, was
Abschluss
wir ansprechen
dazu.
müssen von diesen philosophischen Höhen,
Ja.
wieder hinabsteigen in den Maschinenraum der Weltwirtschaft?
Also nur eine kleine Bemerkung dazu. Der Grund, warum das passiert ist, ist, weil seit 1980, und das sind immerhin 45 Jahre jetzt, sind die langfristigen Zinsen eigentlich kontinuierlich gesunken. Wirklich, das kannst du dir anschauen auf einem Chart von in USA 15% runter bis auf 2%. Das ist die Dynamik hinter der Verschuldung, hinter der Wertsteigerung von Immobilien, allem. Und seit 2022 dreht dieser Trend und ist eigentlich durch, wir Börsianer lieben solche Sachen, Trendkanal gebrochen. Das ist die große Diskussion übrigens, was als nächstes passiert, was machen die langfristigen Zinsen, das ist auch Trumps Angst. Davon aber jetzt mal zu Ende gesagt, für mich das andere Thema ist Indien. Donald Trump hat jetzt also die 50% Hammer Strafzölle auf Indien draufgehaut. Da kann man doch in der Schweiz geradezu sagen, super verhandelt. Ja, ist alles gut gelaufen, hätte schlimmer kommen können. Das ist ja prohibitiv. Den Gerüchten zufolge soll Modi, der sich ursprünglich eigentlich mit Trump immer extrem gut verstanden hat, also der Regierungs der Präsident Indiens, soll der am Ende nicht mal mehr gewillt gewesen sein, mit ihm zu telefonieren. Vielleicht, weil er mit der Schweizer Bundespräsidentin gesprochen hatte. Die hat gesagt, lass das mal mit dem Telefonieren. Und hat das einfach hingenommen. Ich halte das für in gewisser Hinsicht ungeheuer bedeutsam, auch wenn kaum darüber diskutiert wird. Indien ist einer der engsten amerikanischen Longtime-Verbündeten aus zwei Gründen. Einmal aus diesem Konflikt mit Pakistan, also diesem islamischen Land, sie waren ja auch mal eins, dann aufgeteilt und so war es Kolonialzeiten, sind da ja ganz große Probleme, war ja auch kurzfristig fast wieder ein Krieg. Und diesen Dauergrenzkonflikten historisch irgendwo in den Bergen mit China, wo Indien sich immer an Amerika angelehnt hat, der, eines der bedeutendsten Länder in Bevölkerungszahl, sehr junges Land, gute Demografie, dynamische. Recht dynamische Bevölkerung in vielen Bereichen, IT und so sogar mitführend. Dieses Land hat sich fast entschieden, Donald Trump, wie sagt man so schön, den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, demonstrativ, ich habe heute ganz lange mit meinem engen Freund Putin telefoniert und jetzt treffe ich mich wieder mit den Chinesen. Wir hatten mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Trump hier taktisch siegt, aber Amerika strategisch vielleicht verliert. Wenn das sich festsetzt, das wäre eine auch wirtschaftspolitisch langfristig ziemlich tektonische Bewegung, dass Indien sich anfängt von Amerika und damit dem Westen wegzubewegen und sich enger in dieses, ich nenne mal, BRIC-Hardcore-Lager um China und Russland anzunähern. Ich nehme diese Geschichte, dass die diese 50% einfach schlucken im Moment, kann sich ja noch ändern, aber vorläufig schlucken, nehme ich relativ ernst. Weil Indien war eigentlich der zentrale Anker, also neben jetzt kleineren Ländern, Singapur und so weiter und Japan natürlich, der westlichen Verbündeten in Asien.
Ja, interessant. Gut, die Inder haben ja immer schon diese Tradition auch der Blockfreiheit gehabt und sich da wie quasi ein gigantisches Jugoslawien des Ostens haben sie sich da zwischen den Blöcken
Waren
hindurch
aber immer
bewegt und
eher an den
manövriert.
Westen angelehnt.
Immer ein bisschen so, klar, natürlich. Ich habe das, als ich das gelesen habe, habe das bei mir folgende Assoziation ausgelöst. Ich habe mir dann gedacht, ja, das ist jetzt auch interessant. Jetzt nimmt er den Telefonhörer nicht ab, wenn Trump anruft. Das heißt
Ja.
also auch die Macht, die Bezirzungskraft, die Unwiderstehlichkeit des amerikanischen Präsidenten hat ihre Grenzen. Jetzt ist die Frage, wird der Inder sich da den Russen endgültig und den Chinesen um den Hals werfen? Da glaube ich aber, sind die Inder eben zu schlau, weil sie wissen auch, sie sind besser dran, wenn sie die anderen Großen gegeneinander ausspielen können. Wir sind doch jetzt wieder in einer Welt des Divide et Impera, der großen Alphatiere oder der Raubtiere. Das ist ein bisschen wie im 19. Jahrhundert in Europa nach dem Wiener Kongress, wo man diese Großmächte hatte, die sich da alle kritisch beäugten, immer wieder konfliktträchtig, aber am Ende des Tages, ja, ist keiner stark genug, um den anderen zu dominieren. Das ist für mich dann letztendlich die gute Nachricht. Keiner kann alleine die Macht ausüben und wir wissen ja, Macht korrumpiert und größere Macht korrumpiert noch mehr. Also vielleicht ist das auch eine Anekdote, die zeigt, auf was für einer multipolaren neuen Vielfalt wir uns bewegen, aus liberaler Sicht könnte man sagen, Auswahl zu haben, dass nicht einfach einer das Maß aller Dinge ist, ist immer besser, als eben keine Auswahl zu haben. Was sagst du dazu?
Du, ich stimme dir zu. Ich finde die Tatsache, dass die Welt wieder konkurrierende Systeme hat. Ja, das chinesische autoritäre System ist nicht my cup of tea. Ich genieße die Privilegien der direkten Demokratie der Schweiz als Gast hier im Land und bin dankbar, dass ich da leben kann. Aber ich bin froh, dass wir andere Modelle haben als nur das Westliche, weil wir gerade so ein bisschen an unserer eigenen Selbstüberheblichkeit ersticken.
Genau.
Also je öfter ich gerade von europäischen Politikern diese Wertegemeinschaft und wir müssen diese Werte und das müssen wir verteidigen, je mehr die davon reden, beschleicht mich dieses ganz ungute Gefühl. Warte mal, das ist doch in der Psychologie, gibt es doch dieses Konzept, wenn die Leute die ganzen Bilder, ihr ganzes Büro mit den Bildern der Familie zustellen, könnte das auch ein Zeichen sein, dass sie eigentlich ein bisschen zu viel davon haben. Also, dass wir eben das, was wir wirklich tun müssen, nämlich Wachstum zu erzeugen und anderes nicht hinkriegen, also reden wir nur noch von Werten, mit einer Überheblichkeit.
Ja.
Das merkt man, wenn man mit Menschen in Indien und in China spricht, die denen zunehmend auf die Nerven gehen. Nach dem Motto, ihr hattet eure Zeit, ihr habt uns lange genug gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir wollen euch nicht in den Kram reinreden, aber lasst uns bitte auch in Ruhe unsere Affären selber organisieren. Ich finde so eine Welt, wie du sagst, weil sie Wettbewerb beinhaltet, der Systeme besser, als wenn es nur einen Monolithen gäbe.
Und ich meine, die interessante Frage ist immer, vor allem in Deutschland, du beobachtest das ja auch interessant, da gibt es ja vor allem auch das Narrativ, quasi eben, wir sind die Guten, wir sind die Demokratien, wir sind die freiheitlichen Gesellschaften, wobei man sich ja die Frage stellen kann, wie freiheitlich ist Deutschland eigentlich noch, wenn du vor dem Richter landest, nur weil du einen Politiker als Schwachkopf bezeichnet hast, oder in Großbritannien werden ja da laufend Leute verhaftet, weil sie irgendwie im Internet etwas gesagt haben, was da anderen nicht passt. Also wir sind die Guten. Und das sind sozusagen die Bösen da auf der anderen Seite, mit denen darf man nicht zusammenspannen, so ein bisschen die kalte Kriegslogik oder die zweite Weltkriegslogik, die da hineinkommt. Und natürlich, die haben andere Systeme. Aber ich habe mir letztens überlegt, das Gegenteil des Bösen, wenn man so will, ist nicht das Gute. Weil wenn das Gute, wie du das beschrieben hast, sich selber übersteigert und sich selber sozusagen für absolut gültig erklärt und dem anderen eigentlich jede Existenzberechtigung abspricht, dann wird das Gute eben auch zum Bösen. Und deshalb ist eben das Gegenteil des Bösen, ist der Kompromiss. Und ich glaube, man muss jetzt wieder lernen, in der auch westlichen Welt, die ja unglaubliche Verdienste hat, das bestreitet ja gar niemand, auch die Vorteile unserer Gesellschaften, direkte Demokratie, aber bei uns müssen einige Leute wieder lernen, dass es halt auch andere Zivilisationen gibt. Ja, die haben jetzt vielleicht das schlechtere politische System aus unserer Sicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie uns an die Lebenssäfte wollen und dass sie uns ihr System aufzwingen wollen. Wenn die Chinesen mir ihr System aufzwingen wollten oder der Russe käme jetzt nach Zollikon und würde sagen, ab sofort gelten hier die russischen Gesetze, dann würde ich natürlich meine Hellebarde hier hinten auspacken und sagen, jetzt könnt ihr verduften. Aber solange das für die Russen okay ist, wenn sie da ihren Autokraten haben und wenn die Chinesen mit ihrem Xi Jinping und die Inder mit ihrem Modi das Gefühl haben, das sei besser als die direkte Demokratie der Schweiz, ja gut, dann sind sie entschuldigt, dann sollen sie es machen. Aber Hauptsache, wir lernen, dass eben nicht nur wir das absolute Maß der Dinge sind. Also da bin ich auch mit dir einer Meinung. Das ist quasi ein psychologisches Therapie- und Korrekturprogramm für die westliche Überlegenheit, dass wir sehen, dass jetzt auch das Telefon von Herrn Trump nicht in jeder Sekunde sofort abgenommen wird. Das
Naja,
schafft heilsame Demut.
es ist natürlich auch, glaube ich, eine Art Verlustschmerz der westlichen Welt, die noch in meiner Jugend, in den 70er Jahren, 80er Jahren, faktisch die Welt beherrscht hat. Ich meine, du hattest die Sowjetunion, aber die ist ja eigentlich auch in dem Sinne westlich, europäisch. Ja? Darum die Sowjetunion ist ja, also Russland hat ja immer diesen Zwitterstatus. Der eine Hälfte ist
Karl
in Asien.
Marx ist ja, glaube ich, ein Deutscher gewesen, der denen den ganzen Marxismus gepredigt hat.
Ja, das
Every fuck
sowieso.
up in history starts in
Das
Germany,
sowieso.
gibt es ja den
Aber wir
amerikanischen
verlieren
Satz.
die kulturelle Hoheit und die ökonomische Hoheit über die Welt. Und ich glaube, das belastet viele. Ich finde es eine gute Entwicklung, weil es hätte ja nicht so weitergehen können, dass ein paar Leute das ganze Geld haben und der Rest der Welt dort in Armut lebt. Aber das ist natürlich, ja, das ist auch ein Verlust. Die Deutschen sind ein Sonderfall, Roger. Also die Deutschen kannst du da nicht immer als Beispiel nehmen. Die Deutschen, die haben halt ihr massives Geschichtsproblem und haben eine geradezu übersteigerte romantische Sehnsucht, auf der Seite des Guten zu stehen. For once in the last 150 years. Und haben sich da jetzt in sowas reingesteigert. Also die Diskussion in Deutschland über Putin. Das hat ja schon quasi religiösen Charakter
Auch über
angenommen.
Trump.
Auch über Trump, ja, das ist immer so eine Diskussion mit dem Antichristen. Und immer wieder diese Vergleiche mit der eigenen Geschichte, was ja auch eine gewisse Relativierung der eigenen Geschichte ist. Ja, der Putin, das ist ja wie der Adolf Hitler und der Donald Trump, ja, das ist der Beginn des Faschismus. Also man muss ja schon sagen, da möchte man dem ganzen Land eigentlich einen wirklich guten Psychotherapeuten empfehlen.
Das ist unsere Aufgabe, Leonhard. Also in aller
Als
Bescheidenheit, wir
Schweizer
versuchen ja
bitte.
hier auch entspannend gesprächstherapeutisch einzuwirken.
Dann
Und
lass uns auf diese, in diesem Sinne allen ein schönes Wochenende wünschen.
ja, machen wir. Vielen Dank und wir arbeiten dran und bleiben wir zuversichtlich. Es kommt gut. Es ist ja immer gut herausgekommen. Danke vielmals. Alles Gute und bis zur nächsten Woche. Schlagzeile der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer. Merci vielmals und auf Wiedersehen.